Wie wirst du eigentlich als Systemhaus Trusted Advisor für deinen Kunden und was bringt dir das eigentlich? Wir haben heute einen, man könnte sagen, the man in the middle. Wir haben heute Mike Kaufmann im Podcast. Er sitzt ganz oft mit IT-Leitern, mit CEOs gemeinsam da und schaut sich Systemhäuser an und sagt denen dann, worauf sie achten sollen, wenn sie sie auswählen. Und von dem erfahren wir mal, was es alles für krasse Geschichten gibt, wie Systemhäuser da zum Teil heute noch 2024 auftreten. Und obwohl viele Geschäftsführer verstanden haben, dass sie eigentlich Trusted Advisor mit ihrem Unternehmen sein müssen und auch wollen, sie es dann operativ nicht hinbekommen. Wie kann die Diskrepanz entstehen? Mike erklärt dann aber auch in einem Schritt-für-Schritt-Vorgehen, wie du es im ersten Gespräch anders machen kannst. Wie kannst du ganz bewusste Taktiken nutzen, um nicht nur als Trusted Advisor eine Rolle zu spielen, sondern es wirklich zu sein. All das gibt's jetzt in dieser Folge. Let's go!
Willkommen zum Scaling Champions Podcast. Konkrete Tipps und Werkzeuge für die Skalierung deines IT-Unternehmens. Hier bekommst du komprimiertes Erfahrungswissen aus über 80 Skalierungsprojekten pro Jahr. Zusammengestellt von Johannes Rasch und Erik Osselmann.
Und damit auch von uns ein herzliches Willkommen heute hier zum Scaling Champions Podcast. Heute mal wieder kleines Leidenschaftsthema mit Gast, nämlich die Systemhausbranche. Die beschäftigt uns einfach super oft, weil es einfach ein schönes Thema ist, viel im Umbruch ist. Und da haben wir uns heute einen wunderbaren Experten eingeladen, nämlich Mike Kaufmann. Ich würde sagen, hallo erstmal, Mike.
Schönen guten Morgen,
hallo
zusammen.
Schönen guten Morgen.
Danke für die Einladung.
Hallo, hallo. Wir nehmen hier heute an einem Montagmorgen auf. Wir sind alle ganz frisch in die Woche gestartet. Wie war dein Wochenende, Mike?
Gut, gut, sehr gut. Wird ja Zeit für ein bisschen Sonne, von daher habe ich mal kurz es auf dem Motorrad geschafft und habe eine kleine Runde gedreht. Alles gut.
Sehr schön, sehr schön. Also, Mike, wir wollen heute mit dir reden über die Systemhäuser, auch ein bisschen über deinen Weg und deine Wendepunkte, die du so erlebt hast. Und wir wollen aber auch darüber sprechen, was ist denn eigentlich die Daseinsberechtigung von Systemhäusern in der Zukunft? Welche Systemhäuser verändern gerade was? Was fällt dir dabei auf? Und warum ich das so interessant finde, mit dir zu sprechen, Mike, weil du oft so die Position hast, dass du mit dem Kunden gemeinsam die Systemhäuser anschaust. Erklär mal ganz kurz, warum machst du das eigentlich?
Ja, das hängt ein bisschen mit dem Rollenwechsel der letzten Jahre zu tun, die wir in der Voicecon auch vorgenommen haben. Ich bin ja ursprünglich über die Telekom in den Systemhausvertrieb gewechselt, habe mich dann 15 Jahre ungefähr in der IT getummelt, mittelständische Infrastrukturen gebaut. Und dann haben wir vor 10 Jahren die Voicecon gegründet, mit dem Schwerpunkt eben noch ein paar andere Themen mit in den Kontext zu bringen. Also da eben sehr stark das Thema auch Vernetzung, Standortvernetzungen zu realisieren. Und dabei ist mir dann aufgefallen, dass irgendwann so nach 3-4 Jahren der Tätigkeit es so keinen gibt, der so anfängt, die Strippen mal zusammenzuführen. Also jeder macht so seins, auch selbstkritisch ich damals. Ich habe gesagt, gut, ich mache meinen Infrastrukturpart und der Rest drumherum interessiert mich erstmal weniger. So, und das ist so ein bisschen die Rolle, die dann da heute fehlt, dieser Man in the Middle bei den Mittelständlern.
Ja.
Und da haben wir gesagt, gut, da wollen wir rein. Wir haben das grundsätzlich technische Verständnis. Was wir brauchen, sind eben Prozessverständnisse beim Kunden. Und ja, das ist so die Lücke, in die wir uns die letzten Jahre reingearbeitet haben.
Und das heißt also, es passiert dir immer wieder, und darüber haben wir uns auch kennengelernt, dass du mit einem Kunden gemeinsam da sitzt und sagst, wir suchen eigentlich ein gutes System aus, die uns digital begleiten können. Wir suchen Partner, Software, die wir mit hineinholen können. Das heißt, du siehst eigentlich ganz oft dieses Bild, wenn ein Systemhaus, ein Dienstleister, ein Softwareunternehmen mit dem Kunden spricht. Das ist ja eine sehr interessante Position. Kannst du vielleicht mal beschreiben, macht dir das Spaß, diese Rolle?
Ja, natürlich wenn man so ein bisschen dann von draußen da drauf guckt, natürlich auch etwas elegant, die Rolle, die man einnehmen kann, wenn man selber nicht betroffen ist. Aber ich versuche sie so konstruktiv wie möglich für alle Beteiligten zu führen. Ja. Das ist am Anfang vielleicht mal etwas, etwas für manchen übergriffig, wenn man auch auf Schwachstellen anspricht oder darauf eingeht. Aber nur das führt dazu, wenn man diesen weißen Elefanten, über den alle da reden, auch benennt, dass man zu Lösungen kommt. Ja. Wenn man den Weg hinwegkommt, dass man es konstruktiv löst und gar nicht anklagend und der auch das System aus verstanden hat, dass ich ja nicht seine Rolle übernehmen will, dann funktioniert das irgendwann sehr, sehr gut.
Und sag mal, wenn wir jetzt mal so einen Blick auf die letzten paar Jahre werfen, kannst du mal von so ein paar Geschichten erzählen, ohne jetzt bitte Namen zu nennen?
Ja.
Was sind dir denn so an High- und Lowlights so begegnet? Was waren Momente, wo du gesagt hast, boah, das hat mich echt begeistert? Und vielleicht Momente, wo du gesagt hast, das hat mich jetzt auch begeistert, aber eher so negativ begeistert. Also was sind denn so die Dinge, die vielleicht ein paar Situationen, die du beschreiben kannst, wo du merkst, oh, daran erinnere ich mich aber besonders zurück.
Ja, dann nehme ich mal zwei Geschichten passend zu jeder Situation. Also fangen wir mit dem in dem Fall jetzt mal positiven an. Begonnen hat es vor einigen Jahren dort gemeinsam mit einem Kunden, der, als wir dort einen Termin gemeinsam hatten, gesagt hat, ich bekomme meine ganzen Themen nicht hintereinander und nicht sortiert. Was kann man denn da machen? Und dann haben wir gesagt, gut, wir haben uns gemeinsam was überlegt, was wir da eben anbieten können. Also da ist auch so ein bisschen diese Digitalbegleitung vom Wording her entstanden, weil ich gesagt habe, naja, bringt ja nichts, wenn ich zwei Wochen daneben sitze und irgendwie glaube, was besser zu wissen. Wir müssen uns gemeinsam annähern.
Ja.
So, und das hat dazu geführt, dass wir erstmal begonnen haben, dass der Kunde gesagt hat, das sind alles meine ganzen Themen, lassen wir die erstmal aufschreiben, niederschreiben und in einen Kontext und einen Ablauf bringen und in Abhängigkeiten danach. So, und aus diesem Start, dieses klare Bild zu bekommen, dass ein ganzer Wust von Informationen und Strukturen dort ein bisschen geordnet wird, hat über die letzten Jahre dazu geführt, dass der Geschäftsführer wirklich sehr, 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 sehr viel in seinem Unternehmen bewegen konnte, an verschiedensten Stellen. Und das hat zu einer Entwicklung bei diesem Kunden geführt, die wirklich enorm ist. Also er selber brauchte diese Freiheit, diesen gordischen Knoten, dass man sagt, ich krieg diese Themen, die da alle stehen, und ich gehe abends aus dem Büro, aber sie sind immer noch da und am nächsten Morgen sind sie immer noch unsortiert und unstrukturiert. Und durch dieses Strukturieren gemeinsam über einen Prozess von 2-3 Jahren hat es dazu geführt, dass dann irgendwann diese Eigendynamik stattgefunden hat beim Kunden und diese Eigenentwicklung. Das ist ein bisschen so, ich definiere es manchmal wie beim Personal Training, dass man sagt, ich will irgendwie damit anfangen, aber ich weiß nicht so richtig wie. Da gehört ein bisschen Motivation zu, da gehört ein bisschen auch Verbesserung zu am Anfang, mit gewissen Übungen zu beginnen vielleicht auch, aber irgendwann muss man es ja selber machen. Aber wenn ich diesen Punkt überwunden habe, dann kommt irgendwann die Begeisterung, dann kommt die Eigenentwicklung und die eigene Weiterentwicklung für sich selber und für die Organisation. Und das war echt sehr, sehr schön zu sehen. Das war auch sehr, sehr wertvoll, das über die 3 Jahre zu verfolgen.
Wie hältst du den Kontakt dann, wenn du, das ist ja dieses typische Trusted Advisor-Muster, ne, was wir hier oft besprechen, wie hältst du, wenn du diesen Punkt überwunden hast beim Kunden, dass der immer mehr merkt, kommt auch in eine Selbstständigkeit, der sieht diese Muster, wie bleibst du da dran, dass du sozusagen immer mehr Mehrwert sozusagen dann stiftest für diese Kunden?
Ja, tatsächlich ist das was vielleicht dann irgendwann mit dem Loslassen wieder gut zu tun hat. Also wir reduzieren dann entsprechend auch irgendwann wieder den Kontakt, bleiben aber in einer Regelmäßigkeit. Das ist ganz wichtig. Also ich sag mal, das klassische Beratertum, wie man so draufblickt und natürlich ich auch ein bisschen im Mittelstand der 20 Jahre verfolgt habe, ist natürlich, man kommt, man verbringt viel Zeit, alle Organisationen werden gestresst, alle Abteilungen werden gestresst und dann geht der Berater wieder und dann bleibt die Organisation alleine. Und es sackt so in sich zusammen im schlimmsten Fall noch. Und dann sagt man, seit der Berater da war, ist alles schlimmer. So, und wir haben gesagt, Mensch, wir versuchen es anders. Diese Hilfe zur Selbsthilfe. Und dann hat das irgendwann, beginnt das mit einem höheren Aufwand und Zeit und Zusammenarbeit. Und hinten raus, wenn man sieht, die Erfolge stellen sich ein, dann muss man sich ein Stück weit wieder zurücknehmen. Auch zeitlich zurücknehmen. Und wenn es wieder losgeht zu irgendeiner Phase, einem Projekt, dann steigt man dort wieder ein nach Wunsch und Bedarf. Aber das, was wir erleben, ist eigentlich, dass hinten raus wichtig ist, in Kontakt zu bleiben, also mit dem Unternehmen und dem Unternehmer in Kontakt zu bleiben, dass man weiterhin versteht, wie die Entwicklung ist, auch Einflüsse geben kann, aber nicht den Job des Unternehmers oder der Abteilung mitmacht oder der Unternehmer sich zu sehr auf einen verlässt. Das ist auch nicht gut.
Ja. Und sag mal, Mike, was war ein Beispiel, wo du gemerkt hast, boah, irgendwie dieses Unternehmen, das verschläft es oder da hat es nicht so funktioniert, also oder die tun sich schwer?
Ja, ich habe ein, zwei Beispiele vielleicht eher aus dem Thema Miteinander vielleicht mal, der Partner noch. Ja. Also dass man irgendwann feststellt, dass man sagt, gut, irgendwo arbeiten die Gewerke vielleicht teilweise sogar gegeneinander. Das ist eben so ein Punkt, dass man so ein bisschen eben aufpassen muss, dass dann eben nicht persönliche Befindlichkeiten irgendwann eine Rolle spielen. Man kann das eben auch nicht alles nur auf der technischen Ebene klären, sondern eben da stellt man fest, dass es eben auch zwischenmenschliche Dinge gibt, die natürlich auch verstanden werden müssen, was ja auch eine gewisse Intimität voraussetzt. Und wenn man dann aber feststellt, dass das ja nicht aufgelöst werden kann, dann muss man sich aus dem Grund vielleicht auch wieder zurückziehen, weil man sagt, naja, es bringt auch nichts, es erzwingen zu wollen. So, und das ist eben so der Punkt, der es eben auch im Mittelstand, glaube ich, sehr, sehr wichtig macht, dass man dort schon sagt, es muss beidseitig auch von der Person passen oder vom Zusammenspiel der Menschen auch passen.
Ja.
Ne? Also es ist also nichts, was auch unfassbar gut in dem Falle hier im Mittelstand, glaube ich, jetzt skaliert. In dem Fall, dass man sagt, ich kann irgendjemanden schicken zu irgendeinem der Kunden. Das ist ein Vertrauensverhältnis. Diese Rolle, Erik, du nennst der Trusted Advisor, das muss man ein bisschen verproben.
Ja, ja.
Also,
ja.
Und da gibt es sicherlich auch Dinge, wo man sagt, naja, das ist nachher nicht entstanden, wenn man sagt, man war technisch auf dem falschen Pfad oder sowas. Oder man hat dann gewisse Dinge verschlafen, aber manchmal passt es dann eben zwischenmenschlich nicht und dann muss man sich wieder,
zurückziehen. Also Mike, was man schon in den ersten Worten hört, deswegen fand ich es so witzig, Erik, dass als wir miteinander gesprochen haben, dass du dieses Trusted Advisor-Tun sehr lebst. Also man hört hier Aspekte von Befähigung raus des Kunden. Du bringst ihm nicht das Wasser, sondern zeigst ihm, wie man einen Brunnen baut, ne, um das jetzt mal übertragen zu sagen. Das steckt da sehr drin. Und gleichzeitig hast du ein Ultra-Netzwerk an Trusted Partnern quasi, die du schon mal arbeiten sehen hast. Und Erik, ich weiß nicht, wie du das siehst, aber für mich ist das so ein bisschen, Mike ist so ein bisschen wie so ein, du bist jetzt nicht der Generalunternehmer, weil ja nicht alles über deinen Tisch läuft, ne? Aber so ein bisschen wie ein unabhängiger Architekt, ja? Der quasi, Mike hat mal so die digitale, das digitale Fundament oder das Fundament für Digitalisierung zu bauen. Und so ein bisschen der Architekt, der die Leute kennt und sie zusammenführt.
Ja, und dann die Gewerke holen, ne? So ein bisschen Bauleitung, Architekt, ne?
Aber auch auf den Tisch hauen, wenn die Gewerke nicht miteinander reden, ne?
Ja.
Das ist eine ganz gute Rolle, in der wir uns eigentlich auch so ein Stück weit wiederfinden, was so Metaphern angeht. Und das ist eben genau der Punkt. Man kann natürlich auch nur da auf den Tisch schauen, wo man vermeintlich ein bisschen Ahnung von hat. Ne? Das ist auch schwierig, sonst wirkt es immer so als nach dem Motto, ich weiß es wieder besser.
Ja.
Wir haben eine Grenze, in der das funktioniert. Ich sagte ja eben eingangs, die Breite der letzten 20 Jahre definiert so ein Systemhausumfeld bis so ganz grob 1000 User. National. Also wir haben tatsächlich den Mittelstand, deutschen Mittelstand im Fokus, 50 bis 1000 User.
Ja.
Aber durch die Breite und natürlich auch durch die vielen Erfahrungen dieses Go-to-Network und diesen Go-to-Network-Ansatz im Sinne von, ich bin permanent auf der Suche nach Partnern mit Menschen und Lösungen zu finden, aber auch ein Verständnis dessen zu bekommen, was die Partner tun.
Ja.
Und natürlich, wenn du ein paar Menschen hast in deinem Umfeld, die das Gleiche tun, dann hast du irgendwann kriegst du permanent Informationen, Benchmark, Challenges und gibst diese Geschichten auch dann weiter. Und das ist sehr, 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 sehr fruchtbar und sehr, sehr wichtig, weil das ist genauso ein Punkt, wo man sagt, naja, lieber Geschäftsführer oder wer auch immer, lieber IT-Leiter, ich setze mich mal mit in den Call. Ich habe zwar nicht in der Tiefe Ahnung davon, aber ich kann relativ gut vielleicht spüren, ob das der richtige Weg ist oder die richtige Richtung ist, in die es da geht.
Ist das der Grund, warum du so sagst, ne, diese Einschränkung, jetzt mal auf die Sicht gesehen, 50 bis 100 Plätze, ne, dass du, wie wird man da nicht gierig? Also warum sagst du, ja, bis 2000 geht auch noch? Wo ist deine Erkenntnis sozusagen gereift, dass genau das die richtige Größe ist? Zu welchem Zeitpunkt?
Ja, ich habe irgendwann gesagt, dass wenn, sobald es international wird und entsprechend von der Struktur her ein bisschen größer, habe ich immer Spaß auf gesagt, ich kann nicht so gut das alles im Business-Englisch formulieren, was ich formuliere, und ich kann auch nicht Golf spielen. Also irgendwann sagst du, brauchst ja auf der Gegenseite auch eine Rolle, wo man den Trusted Advisor auch ein Stück weit
einbauen kann. Eine gewisse Gleichheit, ne?
Genau.
Du musst so, Bier noch abends trinken können, ne?
Genau. Wenn ich halt mit dem Geschäftsführer zusammensitze und Tacheles spreche, dann muss das auch mal passen. Und dann muss ich das eben auch in einem Rahmen tun, der im Mittelstand eben auch vielleicht angebracht ist seit vielen, vielen, sogar vielleicht hunderten von Jahren. Und das passt eben ab einer gewissen Struktur einfach nicht. Und ich maße mir auch nicht an, internationale größere Strukturen mit 5, 6, 7, 10.000 Usern und Mitarbeitenden dort bewerten zu können. Das können wieder andere, dafür braucht es auch andere Kompetenzen. Mhm. Aber manchmal braucht es einfach eine gewisse Einfachheit im Mittelstand. Man muss nicht alles komplexer machen, als es ist.
Ja, ja, das ist so der Weg, wie du arbeiten möchtest, ne?
Genau. Also das ist, hat auch eine gewisse Schnelligkeit. Also ich muss auch Dinge nicht länger machen, als sie sind. Ja. Das ist eben auch vielleicht so das andere zum klassischen Beratertum. Denkst ja, man macht doch länger, gibt mehr Beratertage. Aber das ist nicht die Rolle, weil wenn ich irgendwo wieder rausgehe, habe ich natürlich wieder Zeit, durch dieses Loslassen andere Dinge kennenzulernen und andere Mandate anzunehmen, als wenn ich eins sehr vertieft mache. Das ist eben auch ein Ansatz, den wir verfolgen.
Wenn wir das jetzt so hören von dir, Mike, ist ganz interessant. Wir hatten ja letztens Johannes, ne, hier Günther Faltin, da, der so ein bisschen erzählt hat, wo hören die Regeln der BWL so ein bisschen auf. Und das ist ganz interessant, weil es geht jetzt so um das Wohlbefinden von dir, von euren Unternehmen, dass du sagst, hey, guck mal, die passen irgendwie menschlich, ne? Ich kann das strukturiert machen und muss sozusagen nicht länger ziehen. Und das macht am Ende sozusagen den Erfolg von euch aus, ne? Das ist ja was, was du jetzt erstmal nicht mit der klassischen BWL abdeckst.
Na, in keiner klassischen Marktanalyse würde so ein Faktor eine Rolle spielen. Exakt. Da würdest du sagen, wo liegen große Chancen und Opportunities, ne? Und da würdest du sagen, naja, mehr User, das skaliert ja viel mehr, ne? Aber dieser Faktor, der ist, wer ist denn eigentlich wirklich ein Wunschkunde? Wo macht mir die Arbeit mit dem Freude? Wo sind auch Entscheidungsprozesse schneller? Ist etwas, was über sowas eben abgebildet wird. Ja. Mike, jetzt hast du ja, wir reden ja hier so ein bisschen darüber, was können Systemhäuser, was können IT-Unternehmen tun, um wirklich zu einem Scaling-Champion zu werden. Und die eine Art ist sicherlich die Art, wie du mit Kunden arbeitest. Du beschreibst gerade eine Art von Trust-Advisor-Tum und ich weiß auch, dass das auch was ist, was du dir von den Partnern wünschst, die du zum Kunden bringst. Mhm. Jetzt haben wir vorhin darüber geredet, was machen Kunden. Kannst du mir nochmal besprechen, was erlebst denn du bei IT-Unternehmen, bei Systemhäusern an Verhaltensweisen, wo du denkst, boah Leute, das ist 2024, das geht so nicht mehr. Was sind so die Highlights gewesen, wo du gesagt hast, boah ey, Leute, so funktioniert das heute nicht mehr. Was sind so Dinge, wo du sagst, boah, das sind echt No-Gos, die du erlebt hast. Vielleicht mal konkret an ein paar Situationen, wieder ohne Namen zu nennen.
Ja, genau. Also ich erlebe es im Stand heute, glaube ich, immer noch leider zu oft, dass ja aus welcher natürlich Gewohnheit auch immer, aber vielleicht ist das genau das richtige Wort schon, sehr oft immer das Gleiche getan wird. Also ich kann heute, ich maße mir das an, nach einer halben Stunde schon sagen, wenn ich den Partner kennengelernt habe und auch die Kundensituation ein bisschen verstanden habe, wie das neue Infrastrukturangebot des Kunden oder des Partners wieder aussieht. So. Und es ist natürlich das Einfachere zu sagen, ja, deine, weiß ich nicht, dein Storage, dein Server, deine Firewall ist ausgelaufen. Das habe ich ja damals eben auch selbstkritisch mal irgendwann festgestellt und habe gesagt, naja, ich habe auch mit Geschäftsführung gesprochen, wir haben jetzt dreimal 100.000 Euro abgenommen, aber wirklich verändert haben wir nichts. So, wir haben einfach aus einer Firewall eine neue gemacht und die hat das Gleiche gemacht, gut oder schlecht. Und das ist der Punkt, dass viele Systemhäuser heute, das ist gar nicht despektierlich gemeint, auch gegenüber der Branche, Handwerker sind immer noch in der IT, aber zu wenig Enabler sind oder sein wollen, weil es auch eine andere Rolle ist. Man braucht andere Menschen im Systemhaus, vielleicht manchmal andere Business Units, die man dort mal zum Kunden schicken muss, weil ich habe immer noch eine Struktur sehr oft, die ist Sales-driven. Da geht der Vertriebler raus mit irgendeinem Rahmen zum Kunden, die Techniker dahinter sind beschäftigt oder müssen beschäftigt werden. Aber das ist sehr, sehr stark immer noch Projektgeschäft. Und das will ehrlicherweise der Kunde, wie ich gerade feststelle, gar nicht mehr haben oder viele Kunden nicht mehr haben.
Das Problem, das heißt, das ist Punkt 1. Ja? Die Leute kommen also mit der gleichen alten Soße und schicken einen Vertriebler raus, der dann genau auch das verkauft, was quasi gefragt wird, ja, oder was schon da war. Was noch?
Das Zweite ist, dass ich sage, ich habe zu wenig Kontakt in einem A, Partnernetzwerk und B, zu anderen Technologien und Topologien. Ich sagte ja eingangs, ich setze sehr stark auf das Thema. Gut, ich bin eben ehemaliger Telekommer, da der kurze Werbeblock. Aber ich habe natürlich heute in einer vernetzten Welt sehr, sehr viele Technologien, die es mir ermöglichen, Systeme miteinander zu vernetzen. als sie nur in den Keller zu stellen und dort laufen zu lassen. Das sind ja Dinge, die beim Kunden auch passieren. So.
Ja.
Und das resultiert daraus, dass ich sage, wenn mich das nicht interessiert, habe ich das Gefühl schon, dass daraus gar keine vernetzte Struktur entstehen kann, weil die zu sehr fokussiert ist auf das, was ich kenne. Aber mit dem Vernetzen muss ich mich ja auch mit den Unbekannten auseinandersetzen. Und der fehlende entweder Mut oder die fehlende Trägheit, sich daran mal anzudocken, sich mit den Partnern, den Lösungen zu beschäftigen, das sorgt dafür, dass da eben auch zu wenig Interaktion stattfindet. So, und deswegen kommt man nicht auf die Idee zu sagen, ich packe ein Kabel an ein Storage und packe das mal 50 Kilometer weiter in ein Rechenzentrum und mache mal ein georedundantes Cluster. Oder ich packe es gar nicht mehr in den Keller, sondern ich überlege, wie ich das mal in einen anderen Lösungskontext bringen kann. Und das hat viel mit Ausprobieren zu tun. Und da habe ich natürlich auch oftmals Partner, die sagen, auch ob das funktioniert, das weiß ich nicht. Und dann lasse ich es. Also den Mut, mal Dinge.
Dann gehe ich lieber auf das alte Bewährte, was ja sich verkauft, wo ich Leute habe. Also das ist ja für mich ganz interessant, da kommen wir gleich nochmal drauf. Aber offensichtlich ein sich selbst verstärkendes System, oder?
Absolut. Absolut.
Die Welt hat sich ja weitergedreht. Ne? Also muss ja sagen, früher haben ja viele noch das gekauft, was sie selber verstanden haben. Und du konntest es für viele Unternehmen sehr ähnlich anwenden. Ne? Heute ist so divers geworden, wie die Lösung aussehen, wie der Lösungsraum auch insgesamt aussehen kann, wie die Systeme untereinander funktionieren. Was halt auch eine gewisse, und da kommen wir wahrscheinlich wieder auf den Punkt, den du schon angesprochen hast, Mike, eine gewisse Grundkenntnis über die Systeme der Kunden hat.
Ja.
Einfach brauchst du einfach, ne? Sonst kannst du halt auch nicht so weit denken. Das ganze Technische, alles geschenkt, ne? Wenn du die Grundsysteme nicht verstehst, die Grundprozesse, kannst du damit auch nicht weiterkommen.
Ich würde es mal auch nennen, um die Möglichkeiten oder das Wissen um die Möglichkeiten nennen. Das heißt, erst wenn ich, und das ist vielleicht heute einer unserer Beratungsansätze, die wir auch geschärft haben, ist, es gibt ja nicht die Lösung. So, genau. Wenn ich mich eben mit, es gibt verschiedene Wege. Irgendwann sind sie technisch oder kaufmännisch unseriös, aber in der Mitte gibt es wie bei vielen Dingen zwei oder drei Varianten, es zu tun.
Ja.
Das, wenn aber das natürlich ich diese Lösungsbausteine nicht in meinem Portfolio habe als Systemhaus, dann kommen sie natürlich nicht auf den Tisch. Das ist verständlich, aber das ist nicht gut für den Kunden. Der Kunde weiß das auch. Weil es ist ja nicht so, dass der Kunde da unmündig sitzt, aber welche Chance hat er denn, das zu challengen? Als Geschäftsführer eines Unternehmens sitzt er da und sagt, na, ich habe jetzt da jemanden, der versteht sich auch gut mit meinem internen IT-Leiter und meiner IT-Abteilung, aber so richtig habe ich nicht das Gefühl, dass mich das nach vorne bringt als Unternehmer. Aber wie challenge ich das jetzt? Das ist unfassbar schwer, da in einen Austausch zu kommen für Kunden und zu sagen, gibt es da nicht noch was anderes?
Also auch stabile Systeme aufzubrechen. Mike, weil für mich ist echt so ein Punkt, ne? Die Leute, die den Podcast hören, die hören das gerade nicht zum ersten Mal. Also du kannst dir sicher sein, wie oft wir hier das Wort Trusted Advisor in den Mund zu nehmen, das kann man ja fast schon inflationär nennen. Also dieses Bewusstsein, also wenn ich mit IT-Systemhaus Verantwortlichen, Unternehmern, Unternehmerinnen spreche, dann sagen die mir alle, ja, wir müssen zum Trusted Advisor oder wir wollen der Trusted Advisor für unsere Kunden sein. Wir helfen digitalen Leaders, das sind ja alles Dinge, dann stelle ich noch Consultants ein. Ja, also wir sind Berater für unsere Kunden. Aber nimmst du auch einen Unterschied zwischen Anspruch und Wirklichkeit wahr? Warum gibt es den? Ich verstehe das nicht. Also ich verstehe das, ich habe eine Idee, aber was glaubst du denn, warum es den gibt noch?
Ja, sie sind, ich stelle noch Berater ein. Wenn ich das eben als nächstes schnüre, sage ich, habe jetzt noch einen Consultant, der noch dazwischen steht. Der ist aber nicht sponsored by, sondern soll er eine Business Unit sein.
Ja, der muss Geld verdienen.
Der muss Geld verdienen am Ende des Tages. Und jetzt ist ja die Definition, dass ich sage, ja, wenn der doch Geld verdient, dass der einen zufriedenen Kunden erzeugt, ist mal ganz oben drüber, dann wäre es ja das Beste. Weil wenn der zurückkommt und sagt, ich habe den Kunden beraten, 50% der Infrastruktur ist jetzt woanders, die ist nicht mehr bei uns, dann sagt der Geschäftsführer des Teamhauses, warum habe ich hier Berater eingestellt? Der hat 50% meines Bestandskunden weggegeben. Der hat aber eigentlich das Richtige getan, im Sinne von, der hat die Unternehmung weiterentwickelt und festgestellt, da ist die Lücke in meinem System. Weil wenn, so, und das wäre ja der eigentliche Schlüssel, aber das ist ja paradox. Also ich stelle mir einen Berater ein, den muss ich teuer bezahlen, der geht zu meinem Bestandskunden, der vernichtet 50% meines Bestandsumsatzes beim Kunden, indem er einfach aus einer On-Premise-Struktur eine Multicloud gemacht hat, ich davon das nicht bedienen konnte. Und da komme ich zurück und sage, das wäre jetzt ein guter Case. Und ich sage, das war genau der richtige Case. Weil der hat genau in die Wunden die Finger gelegt, die deine Struktur hat. Und genau da müsstest du eigentlich ansetzen. Aber es wird andersrum gebaut. Es wird ein Consultant wird dem Sales vorgeschaltet, damit der vorher nochmal, nicht sitzt sehr schwarz-weiß, aber der macht nochmal tolle Folien und macht nochmal ein tolles Setup und sagt hier und Businessprozesse. Und ich hätte gern 10 Personentage bezahlt, weil ich muss ja als Consultant auch eine Business Unit sein.
So. Und das, was du da beschreibst, ist, das braucht natürlich eine Menge Mut und das kostet auch Geld, ne? So eine Transformation.
Das ist der Punkt. Aber jetzt, das ist vielleicht auch genau der Punkt, dass aber dieses, ja, sagen wir mal, bewusste Aufbrechen und damit auch Vernichten von Wertschöpfungsketten, wo ich aber auch drauf gucke und sage, na, eigentlich passen sie aber nicht zu meinem selber genannten Wortlaut, ich will Trusted Advisor werden.
Ja.
Sondern ich, eigentlich heißt es ja, hoffentlich kauft der lange Kunde noch mindestens 2x5 Jahre das Zeug bei mir.
Und damit, denkt, es wäre seine Idee.
Genau. So, und das ist aber, das kann nicht sein. Da betrügt man sich auch in der Organisation selber. Und, aber das ist sehr, sehr schwierig. Ich verstehe das. Ich habe ja selber eigene Strukturen aufgebrochen, weil ich sage, gut, ich will nicht mehr im Systemhaus Vertrieb unterwegs sein, ich mache mal was anderes. Nur durch diese Entscheidung war jetzt das andere nicht sofort da. Also
verstehe ich. Es ist halt aber auch ein bisschen wie im Sumpf auf einmal hochspringen wollen, weil wenn die Zahlen der letzten Jahre sind ja jetzt nicht so, dass die exorbitant steigen, ne? Der Systemhausmarkt ist viel umkämpfter, ne? Es gibt viele Zusammenschlüsse inzwischen. Und aus so einer Situation heraus natürlich diesen Mut zu haben, ähnlich wie du es gemacht hast, diese Strukturen aufzubrechen und zu sagen, hey, ich nehme jetzt eine Unsicherheit am Markt sozusagen erstmal eine andere Sicht drauf und investiere am Ende noch viel Geld, ist natürlich auch eine Sache. Die erfordert halt Mut, die ist halt super schwierig zu machen. Was sind denn deine Erkenntnisse daraus, wie du das geschafft hast, also wie du das aufbrechen konntest, dass du gesagt hast, na, scheiß drauf, ich muss es jetzt machen?
Ja, ich habe mich eben dort, wann war es, 2018, sehe ich mich da, glaube ich, auch noch sitzend und zum einen die Erkenntnis für mich selber, dass ich gesagt habe, boah, das ist irgendwie 500. Systemhaus Infrastrukturangebot kann ich jetzt auch nicht mehr bauen. Also war für mich selber auch so ein Punkt, dass ich sage, irgendwas von Firewall, Microsoft-Lizenzen, Server Storage, dachte ich, das ist ja immer reproduzieren von immer dem gleichen. So.
Also und ein bisschen eigene Funk genau. Im Angebot hast du auch nicht mehr so wahrgenommen.
Nein. Und deswegen, wenn ich sie heute immer noch sehe, dann kommt immer manchmal so das Grausen da hoch, dass ich sage, das ist irgendwie das gleiche wie vor 6, 7, 8 Jahren. Ja. Und ich kann ja jetzt schon, sag ich ja, wenn ich jetzt rausgehe und sage, ich sehe den Partner, dann weiß ich schon, was dahin liegt. Habe ich sogar die Tage noch zum Geschäftsführer gesagt, ich weiß jetzt, was da für ein Angebot kommt. Ich schreibe ihm das mal auf den Zettel und dann lege ich das daneben und ich wette 90% deckungsgleich. So.
Oder wie ich immer sage, Mike, wenn ich die Portfolios von 5 Systemhäusern nehme, ich streiche euren Namen oben durch, schwärze den und dann mische ich die mal. Ich wette, ihr erkennt euer eigenes Portfolio-Element nicht wieder.
Genau.
Ja.
Genau. Und da ist eben auch irgendwann keine Diversifizierung dabei. Ja. Und das ist der Faktor, dass ich gesagt habe, gut, irgendwie diese Rolle willst du nicht mehr einnehmen, das Persönliche.
Ja.
Und da habe ich eben dann geglaubt. So. Und das andere ist aber eben ein Stück weit daraus resultierend die Lust auf was anderes. Jetzt muss man vielleicht sagen, nur durch diese Veränderung, dass du dich anders aufstellst und dann aber rausgehst, vielleicht auch rausgehen musst, das ist vielleicht noch der Unterschied. Also wenn ich natürlich sage, ich habe heute mein erträgliches Geschäft, warum soll ich mich denn verändern? Es läuft doch. Können wir jetzt 3 da sitzen und sagen, wir glauben, dass es später anders läuft und die Geschäftszahlen des Systemhauses sagen, aber immer noch, es läuft doch gut. Das ist das Paradoxe.
Ja.
So,
ja,
und dann, klar. Wer hat jetzt recht am Ende? Ne? Aber dieser natürlich auch der Bedarf zur Veränderung hat dazu geführt, dass man sich einfach ausprobiert. Das ist, und dann passiert das komischerweise, andere nennen es Glück, ich sage, das gehört sicherlich auch ein Stück weit dazu, aber nur durch das permanente Machen und nach draußen spiegeln, dass man anders sein will, kriegst du irgendwann auch eine andere Resonanz. So.
Ist das was dir persönlich innewohnt, sowas zu verändern, oder gab es damals 2018 irgendeinen Anlass?
Total. Also das liegt mir, also alle paar Jahre wird mir tatsächlich langweilig und ich muss irgendwie was anderes machen. Das ist sicherlich so in mir drin. Also das ist schon so. Das ist einer der Hauptgründe. Ja.
Witzig ist total, was mir gerade auffällt, wenn ich euch so zuhöre. Wir hatten vor kurzem die Steffi von Domos Software im Podcast.
Letzte Woche, genau.
Letzte Woche. Unser Familienunternehmen. Und Mike, du hast natürlich vollkommen recht, ne? Wenn deine Perspektive für dein Geschäft der Verkauf ist in 3-4 Jahren, fängst du nicht an, eine Business, also so eine Transformation zu machen, weil wenn es die nicht zahlt, auszahlt, bist du nicht mehr dabei. Und dann ist es vielleicht genau der Punkt, in dem du verkaufen willst, wo gerade du das Tief erreicht hast, wo du gerade in der Transformation bist, deine Services umzustellen und das anders zu machen. Ne? Mhm. Die Steffi von Domus, die hat ist ein Familienunternehmen. Und die hat das Unternehmen mit 25 Jahren von ihrem Vater übergeben bekommen. Der hat gesagt, so, ab jetzt, meine Liebe, ich habe dir alles gezeigt, bin ich raus. Und sie weiß auch jetzt schon, dass sie das weiter in der Familie geben wird. Also das heißt, die wird sich fragen, nicht, wie wird das Unternehmen laufen, wenn ich das mal abgebe, sondern wie wird denn das laufen in den nächsten 100 Jahren? Und dann wirst du dich fragen, wird das uns tragen? Und dann kommst du auf den Schluss, nee, das wird uns nicht tragen. Also müssen wir uns jetzt verändern, statt wenn es zu spät ist. Und ich glaube, das ist schon einer der Schlüssel, wenn die Energie kommt einfach nicht zu so einer Veränderung, wenn du sagst, naja gut, auf die nächsten 2-3 Jahre wird es noch passieren und danach bin ich raus.
Ja, gut, das geht eben auch, wenn man so eine Organisation nimmt natürlich und im Systemhaus, sagte ich ja eben, du hast verschiedene Abteilungen, die ja miteinander verwoben sind, die auch in Richtung der Kunden miteinander verwoben sind. Das heißt, da gibt es ja irgendwelche Servicevereinbarungen, da gibt es Dienstleistungsverträge, da gibt es Hardware-Software-Margen. Also ne, das ist ja aber ein Punkt, der eben ein Konstrukt ist, was auch in der Veränderung einige Jahre braucht. Und das,
klar,
ne, das damit zu beginnen und den Schritt zu machen, ist sicherlich ein Zeitraum von 3-5 Jahren, den du ja, dir mindestens geben solltest auch.
Ja, und sag mal, Mike, kannst du mal ein bisschen berichten, wenn man jetzt sagt, nee, also Mike, wenn ich das jetzt nochmal höre, hast du vollkommen recht, da waren wir vielleicht nicht konsequent. Also das eine ist ja Trusted Advisor, um drauf zu schreiben. Ich glaube, da muss man auch echt immer aufpassen, dass dieser Begriff nicht inflationär genutzt wird, obwohl wir das hier machen, sondern es auch inhaltlich zu sein. Und das bedeutet eben wirklich ein Berater für den Kunden zu sein, ihn dazu begleiten in eine andere Technik, auch sich zu sagen, ah, guck mal, das ist eigentlich das Richtige für den Kunden. Und wir haben mal in einem Gespräch miteinander herausgefunden, ein guter Unternehmer, der das verstanden hat, schafft es, diese Zielkonflikte aufzulösen. Also zwischen, was ist eigentlich das Richtige für den Kunden und was ist eigentlich das Angebot, was wir auch haben, das musst du auf einer Linie legen. Dann hast du, ne, tust du das Richtige für den Kunden und das Richtige für die Firma. Kannst du mir mal beschreiben, gibt es denn Unternehmen, die das heute schon so machen aus deiner Sicht? Und was haben die für sich verstanden? Woran merkst du, dass sie das anders machen? Vielleicht auch in der Interaktion, wenn du so als stilles Mäuschen oder vielleicht auch nicht so stilles Mäuschen bei so Kundenterminen dabei sitzt. Woran erkennst du einen Trusted Advisor, was der anders macht? Als Systemhaus.
Ich meine das jetzt gar nicht böse, weil die sind ja alle erfolgreich in dem, was sie tun. Ein Trusted Advisor, also ein Systemhaus als Trusted Advisor, sagt rechtzeitig, das kann ich nicht, aber ich gehe mal für dich auf die Suche und gar nicht in Form von alte Welt ist, ich kaufe da jemanden zu, um die Wertschöpfung doch wieder über sich zu ziehen, sondern dieser Netzwerkgedanke ist wichtig. Aber der eben, man kennt es ja auch, dass man sich früher mal Kompetenzen oder teilweise immer noch dazu holt und sagt, so, das arbeitet unter als GU, ne? Also das, was du eben sagtest, eingangs, Johannes, ist ja nicht so, dass man sagt, ich bin jetzt irgendeine Form von Generalunternehmer für den Kunden, sondern ich habe mich ja komplett aus dieser Wertschöpfung erstmal befreit. So, und wenn man dann aber sagt, okay, ich glaube, ich kann mit meinem Portfolio das nicht hinbekommen, ich gucke mal, oder ich habe da jemanden, mit dem habe ich schon mal erfolgreich zusammengearbeitet, den hole ich mal dazu. Wir gucken, ob wir das gemeinsam lösen können. So, das ist heute in dieser Welt ganz wichtig. Es gibt Partner, die sich darauf umstellen. Es sind noch wenige. Ich kenne ehrlicherweise noch nicht so viele. Was aber manche machen ist, die nehmen die Bausteine, und das finde ich schon mal einen guten Ansatz, die nehmen die Bausteine, die relevant sind für den Kunden. Ich sagte ja eben, das Thema Konnektivität ist wichtig, das Thema auch Security, und fangen an, diese mit in das eigene Portfolio einzubauen. Auch das finde ich legitim, dass sie sagen, guck mal, ich weiß, du hast 5 Standorte, du brauchst irgendwo verschiedenste Services, und du brauchst verschiedenste Produkte. Ich nehme die in mein Portfolio mit auf, ich beservice die und stelle sie dir halt gemeinsam bereit als ein Paket, als additive Pakete.
So. Und auch unter so einem Security-Aspekt, ne? Da stecken dann verschiedene Services drin, aber sie reden vielleicht gar nicht so mit dem Kunden. Also man kann natürlich nicht reingucken, aber fang jetzt nicht an, über die Firewall im Detail zu sprechen und gleich da technisch reinzusteigen, sondern sagen, es gibt verschiedene Bausteine für eine stabile, sichere IT-Infrastruktur oder IT.
Genau, So, und da ist es eben, dass ich sage, gut, ich entweder löse ich es im Netzwerk oder wie gesagt, ich nehme die Punkte in mein eigenes Portfolio auf und übernehme dann eben auch die Verantwortung in Richtung Kunde. Das ist eben auch ganz wichtig.
Sag mal, Mike, wenn jetzt so ein Kunde in so einem Termin ist, vielleicht können wir jetzt mal ein paar ganz praktische Best Practices mitbringen, die man sofort adaptieren kann. Was würdest du sagen, würdest du dir von einem Trusted Advisor erwarten? Also ein Kunde ist da und sagt, hallo Herr Kaufmann oder hallo Herr Rasch, ich habe das Problem, dass unsere Firewall abläuft und gleichzeitig sind hier einfach viele offene Baustellen. Was würdest du dir von mir als Trusted Advisor erwarten in so einem Moment? Wie führe ich das Gespräch so, dass es anders läuft, als es normalerweise läuft?
Okay. Das allererste, was ich natürlich mir, was ich als alter Vertriebler, ich bin ja immer noch natürlich auch ein Stück weit Vertriebler, ist ja nicht karitativ hier, du musst das Vertriebsstammhirn ausschalten oder abtrainieren. Das ist das Allerwichtigste erstmal. Weil wenn ich denn ein ehrlicher Trusted Advisor bin, dann sage ich, okay, dann setzen wir uns doch erstmal hier eine Stunde oder zwei hin und ich habe erstmal eine Menge Fragen, auch abseits des eigentlichen der Kernfrage ganz zu Anfang. So, und das aber über eine Stunde, anderthalb durchhalten, ohne, wenn auf einmal sich aus deinem Problem, das du schilderst, für mich als Trusted Advisor dann doch wieder eine Opportunity ergibt gerade und mein Stammhirn auf einmal wieder sagt, oh, das ist aber wieder irgendwie zu monetarisieren oder, dann ist das ein ganz, ganz gefährlicher Weg, wo man sagt, das musst du wirklich dir abtrainieren. Das hat eben auch ein, zwei, drei Jahre gedauert. Oder? Wirklich, so, dass du ehrlich sitzt und ganz offen, weil die Menschen dein Gegenüber merkt das, dass du am Ende vielleicht doch, wenn du es schaffst, 90 Minuten diese Rolle zu nehmen und am Ende dann doch wieder anfängst, ich habe da noch was von Ratiofarm, ein Angebot für Sie, doch noch, ich schicke Ihnen da was, dann ist 90 Minuten Trusted Advisor schon weggewischt, weil am Ende heißt dann doch wieder, ach, guck mal, da sehe ich ja doch ein wahres Gesicht, du willst mir doch was verkaufen.
So. Unterschied zwischen Trusted Advisor-Taktik und Verkaufstechnik ist halt eben, dass der Kunde merkt, ach, es war eine gespielte Rolle.
Genau. Okay. So, und
jetzt
dann
reden wir. Ne?
Und dann ist die aber auch verbrannt. Also wenn du das eben nicht schaffst, eben da draus zu bleiben, dann ist sie aber auch für die nächsten Gespräche oder überhaupt die Rolle wieder einzunehmen, eigentlich schon verbrannt, weil der Kunde sagt, im schlimmsten Fall, das habe ich ja dann doch wieder nur wie überall ich bis jetzt erlebt habe. Es ist doch nur ein Sales-Gespräch gewesen.
Also das heißt, erster Punkt, Trusted Advisor, er nimmt die Fragen auf, hilft vielleicht auch dem Kunden, sie zu strukturieren so ein bisschen. Was macht er noch?
Er geht offen und ehrlich in eine Priorisierung. Ja. Also das ist ganz wichtig, ne, weil dann muss er erstmal das ganze Thema sagen, okay, was von den ganzen Themen gehen wir denn dann nochmal an und macht dann auch kritische Anmerkungen. Da geht es dann so ein bisschen los. Ne? Also wenn ich dann auch in dem Gespräch feststelle, dass vielleicht einer derer, die beteiligt sind an dem Dilemma, schon am Tisch sitzt, dann muss ich es natürlich auch. Ja, aber es ist ja so. Also nicht falsch verstehen, aber wenn man in so Situationen halt dann kommt, jetzt, die ich dann auch erlebe in einer anderen Rolle und gehe dann in so eine Gespräche und Bedarfsanalyse rein, dann stellt man vielleicht auch mal relativ schnell fest, dass die Ursache auch intern liegt. Dann darf man die vielleicht nicht im Termin eskalieren lassen, aber da muss man vielleicht am nächsten Tag mal anrufen und sagen, ich wollte nochmal zwei, drei aus meiner Sicht wichtige Sachen besprechen, die eben auch auf einer nicht technischen Ebene stattfinden. Aber sie müssen angesprochen werden. Das sind eben auch teilweise persönlich unangenehme Sachen.
Zweitens, er priorisiert und gibt aber auch mal ein kritisches Feedback. Ja. Und sagt, ne, das kann man, glaube ich, auch framen, oder Mike? Man kann mit einer Frage wie, ich habe mir das jetzt angehört, ne, anderthalb Stunden, darf ich ihm mal meine ehrliche Einschätzung geben der aktuellen Situation?
Ja.
Und das ist bestimmt nicht immer angenehm für den Gegenüber, aber ich erlebe die meisten, selbst die stursten Böcke, als sehr offen, dass das mal einer macht, weil viele im Vertrieb oder so in der Beratung die Kunden nach dem Munde sprechen.
Das meine ich ja. Wenn am Ende sich die Opportunity auftut und es doch gefolgt wird wieder der Opportunity, dann ist da der Bruch in der Geschichte wieder. Ja.
Ja. So, das heißt also, wir haben Probleme zusammenfassen, auch mal eine kritische Einschätzung geben, eine Priorisierung. Und was macht dann Trusted Advisor noch? Gibt es noch was, was du dir von einem System, von mir als Trusted Advisor wünschen würdest?
Was natürlich, dieses Thema Vertrauen, also nachhaltiges Vertrauen ist eben dann genau das Wichtige, was ich ja spüren muss, über die Sympathie vielleicht nachher zum einen kommt, weil das ist eben auch ein ganz wichtiger Faktor, aber eben auch natürlich dieses Nachhaltige. Also Vertrauen heißt ja auch, naja, jetzt ist eine Woche oder zwei oder drei rum, muss ich dem Trusted Advisor hinterherlaufen oder kommt er dann eben entsprechend und sagt, ey, ich habe mir mal eine Woche Gedanken gemacht, ich würde mich nochmal gerne zusammensetzen und so weiter. Also erlebe ich das auch irgendwann, dass ich dann sage, ich habe eine Verbindlichkeit letzten Endes in den Folgewochen und Monaten oder Jahren.
Also es ist zum Beispiel auch ganz spannend, was Mike gerade sagt, ist eben auch nicht, dass ein Trust Advisor sagt, ich weiß alles.
Nein.
Ich erlebe, dass die, gerade die, die das wirklich sind, auch mal sagen, soll ich es ihnen sagen, von dem Thema habe ich voll eine Ahnung, da habe ich eine Idee, das könnte man so und so machen, ja, also Lösungsweg. Aber auch zu sagen, bei dem Thema bin ich blank. Ich habe jemanden bei mir im Unternehmen oder im Netzwerk, mit dem spreche ich mich jetzt ab und danach kommen wir mit einer Lösung um die Ecke.
Das ist eben auch das Wichtige. Lösung ist vielleicht schon zu viel. Vorschlag, also einer Idee, weil das ist eben auch ganz wichtig, dass wir ja nicht diesen Weg sofort haben. Also auch sofort zu sagen, ach, da habe ich was wieder für Sie, das ist die Lösung, ist schon wieder ein Schritt zu viel. Ich habe Ideen. Ich habe auch das vielleicht ganz wichtig bei anderen Kunden schon gesehen. Also ein Vorteil ist sicherlich auch Erfahrung zu haben in Form von, ich habe viele Kundensituationen gesehen. Das hat da und da funktioniert. Vielleicht sogar, das ist so die höchste Stufe, die ich mittlerweile auch schon mache, finde ich, ich sage, ich habe einen Kunden, der ist super fit, der hat das und das schon gebaut. Ich würde Sie gerne mal mit dem Kunden verdrahten. Sie treffen sich mal ohne meine Person und tauschen sich einfach mal aus. Finde ich in diesem ganzen Selbstlösekosmos, in dem wir Homeoffice und wo wir alle stecken, auch ganz wichtig, dass die Interaktion wieder stattfindet. Und wenn ich das Gefühl habe, dass ich das mit ruhigem Gewissen tun kann und nicht, oh mein Gott, da schicke ich jetzt den Menschen irgendwo anders hin, was erzählt der bloß über mich, das ist super. Also das hat doch gut funktioniert. Ja, Erik.
Das hat einen ganz wichtigen Aspekt, Mike. Ne? Jetzt gehen meine liebe Grüße raus an meinen lieben Freund Raffi. Du hörst das hier gerade, deswegen kann ich das sagen. Du machst nämlich eigentlich ein Investment, wenn du das machst, weil was dir später was nützt. Wenn Leute dich so als Trusted Advisor angehen, dass sie mit jeder Sache zu dir kommen, auch wenn du weißt, ey, ich kann ihm vielleicht in 80% der Fälle gar nicht helfen, aber es geht immer über deinen Tisch. Dann hast du ja jede Opportunität, wenn du das am Anfang sozusagen regelmäßig machst, jede Opportunität, die du ableisten kannst, kommt über deinen Tisch. Das heißt, alles, die Verkaufschancen, die du nutzen kannst, die du auch, sage ich mal, ne, wo du immer ins Schwarze triffst, die kannst du dann auch nutzen, weil der Kunde einfach zu dir kommt. Und dann kannst du genau die mitnehmen und sagen, hey, vernetz dich mit dem Kunden, ich habe da einen anderen Dienstleister, der kann das. Und dann wirst du alles mitbekommen und das ist ja viel mehr wert. Du hast einen zufriedenen Kunden, du hast einen guten Austausch. Viel mehr wert, als einmal sozusagen im falschen Moment Ja gesagt und dann nur halb abzuleisten. Aber es ist ein langer Atem, den du brauchst, ne, für solche Aktivitäten.
Und, genau. Und sagen wir mal so, vielleicht den Schwenk auf die Systemhäuser. Ich bekomme eben auch Erfahrung, was außerhalb meines Kernportfolios noch so draußen stattfindet. Was gut, was schlecht funktioniert. Ich muss ja nicht alles selber ausprobieren und mit ins Portfolio nehmen. Kann ich auch seriös gar nicht. Aber das sorgt eben auch dafür, dass der Kunde vielleicht mal, wie du gerade sagtest, Erik, anruft und sagt, ich habe mal abseits meines unseres Dienstleistungsvertrages und des Managed Service ein paar andere Themen. Kennen Sie da jemanden? So, und wenn man das schafft, dass man wahrgenommen wird, eben abseits des Kernportfolios, dann sage ich, dann ist das der erste Weg zu diesem Trusted Advisor, weil ich eben auch ein geschätzter Gesprächspartner bin. Und wenn man das annimmt als ich lerne dadurch und wir geben mich dann auch gemeinsam mit den Kunden auf eine Lernreise, dann ist das auch eben auch ein Mut. Und das sagtest du eben, Johannes, ist auch der Mut ist ganz wichtig zu sagen, ich kann das nicht. Also es ist gar nicht der Anspruch, alles zu können. Aber sich auf den Weg zu begeben, das kann der Anspruch, das muss der Anspruch für dieses Thema so sein.
Sag mal, Mike, jetzt haben wir viel darüber gesprochen, welche Opportunitätskosten das vielleicht hat und auch was man tun muss. Aber vielleicht am Ende unseres Podcasts vielleicht nochmal zu sagen, was wartet denn aus deiner Sicht am Ende des Regenbogens? Also wenn man so ein Trust Advisor wird, Was ist denn der Lohn dafür? Aus deiner Sicht.
Für die Organisation oder
für beides? Ich glaube, es ist sogar, also wir können ja mal anfangen aus Kundensicht. Stell dir mal vor, jetzt, Mike, du hättest jetzt jemanden da, ein System aus, die da als Trusted Advisor auftreten und ein Unternehmen erlebt das. Was hat das für langfristige Vorteile gegenüber, das nicht zu sein?
Du meinst für das Unternehmen jetzt an Vorteilen?
Erstmal,
genau. Also für das System aus. Für das System aus.
Ja.
Ja, gut, erstmal glaube ich, dass das generelle Kerngeschäft, und darum geht es ja auch zum einen, erstmal weniger gefährdet ist, auch wenn es transformiert, vielleicht, weil ich sage, ich stelle das Zeug nicht mehr alles in den Keller, aber die Gefährdung, dass das Kerngeschäft wegbricht, ist wesentlich geringer. So. Also meine Baseline, die ich brauche, um meine Organisation stabil zu halten, die ist weniger gefährdet, als dass jemand anders mit schlauen Ideen kommt und meine Kunden angeht. Mhm.
Weil quasi die Idee Kundenbesitz wichtiger wird, als dass man jetzt das neueste kleine Feature hat, ist es Kundenverständnis und Kundenbesitz zu haben, oder?
Ja.
Ja.
Mhm. Ja. Dass ich daraus erkenne irgendwann, was vielleicht Dinge sind, aus denen ich dann andere Services anbieten kann und da eben die Wertschöpfung woanders mir herhole, das muss ich mir erarbeiten. Also wenn ich erkenne, dass irgendwie 10, 15, 20 meiner Kunden, und es gibt ja Systeme, da sitzen ja auf Dutzenden oder Hunderten von Kunden, kenne aber deren Businessprozesse gar nicht. Aber daraus kann ich eben auch andere Services zukünftig ableiten, um daraus eine Wertschöpfung zu generieren. So. Und der Kunde, der will ja nicht zwangsläufig wechseln. Also der ist ja bereit zu sagen, gut, wenn es da weitere Dinge gibt, die mich befähigen, dann nehme ich die ja zukünftig auch gerne bei dir. Also keiner steht auf 3, 4, 5 Ansprechpartner, wenn ich das irgendwie auch mit einem Haus lösen kann.
Also du vermeidest eigentlich den Weggang deiner Bestandskunden. Mhm. Gleichzeitig gibt es die Chance, eigentlich neue Wertschöpfungsprozesse aufzubauen, neue Services, die vielleicht Beratung sind, aber die auch vielleicht mehr ins Inhaltliche reingehen, wenn man sich darauf einlässt.
Genau. So. Oder eben, sagte ich ja eben, andere vielleicht noch Produkte, nicht aus dem klassischen IT-Business dazu zu nehmen, die ich dann einbaue noch, aber nicht unter dem Kontext rein daraus vielleicht direkt die Wertschöpfung zu ziehen. Aber ich muss diesen Knick, glaube ich, mal akzeptieren. Ich muss eben 1, 2 Jahre in irgendeine Vorleistung gehen, aber ich muss das aktiv tun. Das ist ganz wichtig. So, und dann kommen wir zu dem Punkt, was bringt mir das? Auch für die Menschen, die im Unternehmen arbeiten und für den Unternehmer. Ich bekomme in kürzester Zeit, wenn ich es aktiv mache, eine Menge Erfahrung. Also in 3, 4, 5 Jahren lerne ich so viel, wie, glaube ich, die letzten, also ich, auf mich bezogen, glaube ich, jetzt so viel gelernt und mache das mit Freude weiterhin, was ich aber in 10 Jahren Systemhausgeschäft in meinem klassischen Kernbusiness nie erfahren hätte. Über die Kunden, über die Beweggründe bei Kunden, gewisse unternehmerische Entscheidungen und so weiter zu tun. Auch über Menschen, weil du andere Menschen im Unternehmen auf einmal kennenlernst, die du rein mit dem System aus Business nie kennengelernt hättest. Also es passiert mit deiner Organisation eine ganze Menge Weiterentwicklung. Aber, jetzt kommt das Aber, du musst natürlich auf der anderen Seite, gerade im Systemhaus, sind natürlich auch Stellen, die ja nicht, die sehr techniklastig sind, die kannst du auch nicht 1:1 sofort auf den Menschen adaptieren, dass die Menschen da genauso fähig sind, diese Dinge auch zu bewegen. Also ich muss auch ein Stück weit umbauen und umsortieren und ein Stück weit mehr auf die Fähigkeiten meiner Mitarbeitenden auch eingehen, damit das auch mit dem Kunden matcht.
Und da kommt die Fähigkeit natürlich dann zum Tragen, ne? Dass du natürlich dann als Kapitän, der am Steuerrad steht, auch in solchen, ne, so ein bisschen, wenn du durch den Sturmsee gehst, musst du dann natürlich auch den Leuten so ein bisschen diese Sicherheit geben, dass gerade dieser Weg, den man einschlägt, der ist in deinem Kopf drinne, das ist deine Vision, da in andere Gefilde zu kommen, aber der schlägt auch erst bei Leuten erstmal mächtig ins Gesicht, ne, zum Teil. Und das musst du natürlich dann vermitteln, dass das aber der richtige Weg ist. Und das ist, glaube ich, auch eine Anforderung, die dann umso wichtiger ist.
Ich muss ihn vor allen Dingen vormachen. Also ich bin Freund immer davon, wenn man schon immer schon wieder sagt, in der Digitalisierung passiert das von oben nach unten, dann muss ich das vormachen. Das ist ganz, ganz wichtig.
Ja. Sehr, sehr cool, Mike. Also, ich habe echt viel gelernt. Meine rasche Zusammenfassung heute ist quasi, dass ich glaube, dass viele es kognitiv verstanden haben, was ein Trusted Advisor sein kann. Mhm. sich aber noch nicht klar sind, welchen Preis sie dafür bezahlen müssen, wenn sie es wirklich ernst meinen. Das Beispiel mit dem Consultant war für mich eigentlich so schön. Wahrscheinlich sind wir es gerade zum Teil noch nicht für unsere Kunden, aber wenn wir das uns aufzeigen, dann gibt es ja die Chance, das zu lösen. Ich glaube, man braucht eine langfristige Perspektive, darüber haben wir gesprochen, weil das geht nicht von heute auf morgen. Es geht vor allem darum, du kannst es eigentlich schon mit einem ersten Gespräch beweisen, dass du es ernst meinst. Darüber haben wir ausführlich gesprochen, wie du Probleme aufnimmst, sie auf den Punkt bringst, priorisierst, ein ehrliches Feedback gibst und dann auch mit einer Idee wiederkommst und mit den Kunden gemeinsam die Lösung entwickelst mit deinen Bausteinen. Ich habe auch gelernt, dass überhaupt kein Widerspruch sein muss, ein Trust Advisor zu sein und viel zu verkaufen, weil man sagt, wir bauen eine gemeinsame Lösung und da drin stecken Bausteine von uns, da drin stecken aber Bausteine von Partnern, die haben wir ausgewählt, ich besorgte den Zugang und ich bin der Man in the Middle, der das mit dir organisiert und ich behalte aber, und das, Mike, wenn ich einen Strich drunter ziehe, ist das für mich das, was ich hier lerne, ich stelle mich hinter dich als Kunde und gucke mit aus deinem Blick drauf. Ich habe natürlich immer noch eine gewisse Distanz zu deinem Unternehmen, weil sonst stehe ich ja mit dir zusammen im Schlamm, ja? Mhm. Aber ich stelle mich dahinter und nehme deine Perspektive ein und gucke dann gemeinsam, was der beste Weg ist. Und ich glaube, dann muss es getan werden. Und es ist natürlich nichts, was du geschenkt bekommst. Und ich glaube, die Unternehmen, die jetzt in dieses Investment reingehen, die werden dann in ein paar Jahren Oberhand bekommen. Und das wird auch zu einem, ich glaube, es wird sich irgendwann ändern von dem Begeisterungsfaktor, der es gerade ist, zu einem Basisfaktor, wo Leute sagen, wie, ihr seid kein Trusted Advisor, das ist ja total alter 2024er Vertrieb, was du hier mit uns machst.
Ja, das, ich meine, als ich in den Vertrieb in der IT eingestiegen bin, wurde ich mit Sachen konfrontiert, da hatte ich keine Ahnung von technischen Details. Und damals wurde aber viele Jahre eben über technische Details in der Tiefe das alles geführt. So, heute sind technische Details wichtig, sie werden aber vorausgesetzt, dass du sie klärst, sie sind nicht mehr Kaufentscheidung alleine. So, das ist eben der Punkt. Früher hat man Sachen gekauft, auch von jemandem, weil das und die Technik auch entsprechend, weil die so exakt dort sein musste und weil sie dort noch ein persönlicher Faktor war. Es wird aber in der Zeit, in der wir vieles als konsumierbar erleben, abstrahiert. Also ein virtueller Dienst, der eh schon irgendwo läuft, dem ist irgendwann egal, ob der auf A, B oder C Plattform läuft. So, das wird vorausgesetzt, dass eine gewisse Stabilität in der IT gegeben ist. Das ist jetzt, deswegen sagte ich, wenn ich einen Handwerker bestelle, dann erwarte ich, dass der sein Handwerk versteht. Und das ist eben auch heute bei Systemhäusern so. Das ist eben nicht mehr begeisterungsfähig, dass da irgendeine Urkunde steht mit irgendeinem Platinherstellerstatus. Ja. Es wird einfach vorausgesetzt, dass wenn ich ein Systemhaus anrufe, dass sie mit Exchange und irgendwie Windows umgehen können. Da gibt es kein Fleißkärtchen mehr für.
Nee, da klatscht keiner mehr heute, genau. Oder? Dass hier bei das Thema dabei war. Nee. Ja. Also das ist wahrscheinlich gerade eine Chance, sich abzugrenzen, wird aber irgendwann zum Basisfaktor werden. Ja. So, Mike, jetzt so. Wollen wir wissen.
Rheinländer. Du bist ja ein feierwütiger Rheinländer. Ja. Vermuten wir jetzt einfach mal. Aber jetzt brauchen wir hier am Ende noch ein bisschen Genuss von dir. Was hat der Rheinländer hier an ein Thema Genuss, aber vielleicht auch so ein Thema gutes Unternehmerleben, ne? Wie schaltest du ab? Wie kriegst du so ein bisschen den Kopf auch frei? Was hast du da für Tipps für uns heute mal?
In Bezug auf Kulinarisches oder in Bezug auf Freizeitgestaltung?
Kulinarisches, oder? Aber vielleicht auch so ein bisschen, was du hast vorhin schon was angedeutet, ne? Du bist mit dem Motorrad unterwegs. Ich glaube, das ist so ein bisschen vielleicht Kopf frei machen, aber auch so gern ein bisschen was Kulinarisches, weil als Rheinländer bist du da fast verpflichtet. Du bist ja fast Botschafter.
Ja gut, jetzt muss man immer regional sich abgrenzen, wenn du da sagst Kölsch und da sagst Altbier. Das ist immer eine politische Geschichte.
Ne, das stimmt.
Was nicht in den Kontext zu bringen ist, aber sowohl das Motorradfahren ist was ich vor 2 Jahren für mich entdeckt habe, wo ich ja wirklich feststelle, dass ich den Kopf da frei kriege, weil du musst dich halt auch da sehr fokussiert, aber mit deiner Situation aber alleine beschäftigen, weil das ja sonst sehr großes Wagnis ist, aber das ist... du wirst da nicht abgelenkt oder darfst dich nicht ablenken lassen, musst fokussiert sein. Ansonsten sehr gerne, das gibt's aber hier aus der Region eben nicht, einen leckeren Weißwein tatsächlich.
Das stimmt, das gibt's da leider nicht.
Das gibt's hier leider nicht. Von daher, da ich jetzt nicht so der Biertrinker bin, kann ich euch weder und möchte ich natürlich als Rheinländer weder für Altbier noch für Früh oder für Kölsch die Lanze brechen. Aber ein leckerer Weißwein.
Was ist Lieblingswein? Weingut, also hast du irgendwas, was dir kommt?
Tatsächlich würde ich hier mal Weingut Knossen in den Raum stellen. Ja.
Wo sind die her? Was ist das für eine Region?
Ja, da fragst du mich jetzt aus. Geografisch muss ich da nachreichen, die Information.
Okay.
Machen wir, kommt aber auf die Liste.
Komm mit auf
die Liste. Kriegen wir hin.
Wir haben nämlich eine Weinliste und eine Bücherliste. Okay. Hast du ein Buch, was dich, Mike, was du gelesen hast, was dich geprägt hat?
Ad hoc nicht, nein.
Gut. Mike, es war uns ein inneres Kirschenpflücken mit dir.
Ja.
Wir haben echt wieder eine Menge gelernt und es hat uns viel Spaß gemacht.
Ja. Dito, vielen Dank.
Richtig danke gute, euch praktische Tipps.
Sehr schön.
Sehr schön. Danke, Mike. Ich würde sagen, wir hören uns nächste Woche wieder. Nächste Woche schon wieder mit Gast. Ihr sind die Gästewochen. Ihr merkt das. Ich glaube, dritte, vierte, fünfte Folge gerade in Folge mit Gast. Den nächsten gibt es uns auch mal wieder einzeln. Aber
wir wollen auch mal wieder einzeln, oder, Erik? Aber wir werden
ja wirklich wir, also zur Zeit haben wir halt zu viele gute Gäste. Das müssen wir
die wunderbaren Gäste, ihr werdet es ja merken, wirklich vor die Füße. Und wir nehmen sie mit auf diese Reise. Und deswegen
da machen wir auch keinen Stopp. Bald.
Nee.
Ne, genau. Das kriegen wir nächstes Jahr wieder hin. Ich würde sagen, wir hören uns nächste Woche. Bewertet uns, abonniert uns und bis dahin, macht's gut. Ciao.
Ciao. Ciao.